und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Wer unseren Podcast ein bisschen verfolgt, der weiß, dass wir uns innerhalb der Fahrradwelt den verschiedensten Themen widmen und dazu immer spannende Gäste bei uns haben. Heute haben wir aber niemanden zu uns ins Studio geholt, sondern ich habe mich wieder mal auf den Weg gemacht und bin in Gleisdorf und zwar ganz genau bei Friesis Bikery. Ein Fahrradgeschäft könnte man sagen. Ich würde bei diesem ziemlich neuen Gebäude aber eher von einem Fahrradtempel sprechen. Ich war ja schon öfter da, habe ein bisschen durchgeschaut und ich muss schon sagen, für Radlfans spielt das wirklich alle Stückel. Mir gegenüber sitzen Michael Friesenbichler. Du bist der Gründer, Inhaber und Geschäftsführer. Und Elisabeth Friesenbichler. Du bist Vize- oder Geschäftsführerin, Stellvertreterin, sagen wir so. Ist das richtig, gell?
Ja, das ist richtig. Hallo. Okay.
Hallo ihr beiden. Danke, dass ihr euch mal Zeit nehmt.
Gerne, hallo auch von meiner Seite.
Wir werden heute über die aktuelle Lage am Fahrradmarkt sprechen, ein bisschen uns anschauen, wie es der Radindustrie nach den Pandemiejahren geht. Ja, man kann sagen, in den Pandemiejahren während Corona ist ja ein richtiger Fahrradboom ausgebrochen. Bevor wir da aber ins Thema direkt reinspringen, schauen wir uns an, wie eure Geschichte bis jetzt so gelaufen ist, wo Friesis Bikery herkommt. Wahrscheinlich werden ja nicht alle von unseren Hörerinnen und Hörern euer Geschäft kennen. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es Friesis Bikery schon seit 2008 mit dem ersten Geschäft damals in Birkfeld. Wie hat das bei euch angefangen? Was waren eure Stationen seither? Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen erzählen.
Ja, im Beginn war ganz früh eigentlich. Friesis Bikery gibt es eben seit 2008. Aber der Radsportbezug zu meiner Familie, also Friesenbichler in Birkfeld, den gibt es schon lange. Also mein Onkel hatte dort ein Autohaus und mein Vater quasi, der hat einen schweren Unfall gehabt beim Paragleiten, war damals selbstständig und hat dann ist querschnittsgelähmt seitdem und hat dann durchs Radfahren wieder gehen erlernt und irgendwie war dann seit 1990 in Pension und hat nebenbei in dem Autohaus Radsport Friesenbichler aufgemacht oder Friesis Bikery damals noch nicht, aber das erste Fahrradgeschäft und ich als junger Bub damals, ich bin Baujahr 82, habe da schon mitschrauben dürfen und hatte eben schon immer einen Bezug zu dem ganzen Radsportthema, weil ich ja selber in der Jugend auch Rennen gefahren bin. Ich war ein Jahr auch in der Südstadt im Leistungszentrum und habe eben das Thema Fahrrad, gerade das ganze sportliche Thema in mir gehabt. Und mein Papa ist es dann aber zu viel geworden. Das ist eigentlich schon immer relativ gut gegangen, aber irgendwie auch durch sein Beeinträchtigung eben, hat er dann nicht mehr so viel arbeiten wollen und dann ist das Fahrradthema wieder aus dem Autohaus verschwunden und viele Jahre später habe ich mir irgendwann Gedanken gemacht zwischen Studieren anfangen, im Winter habe ich immer in Australien gearbeitet, habe schon immer irgendwie das Verkaufen gern gehabt, komme immer aus einer Familie mit einem Autohaus, der eine Onkel und der andere Onkel Sparmärkte, das heißt, ich habe beim Mittagessen bei uns in der Familie ist immer nur ums Geschäftsleben gegangen und das hat man dann irgendwie so im Blut. Meine Geschwister, meine Brüder sind auch eher so Geschäftsleute und habe dann eben 2008 angefangen, zuerst noch ein kleines Geschäft bei uns in der Garage zu machen mit Flugsportartikeln. Ich bin ja damals Drachen geflogen, habe eben für eine australische Firma gearbeitet und habe mir dann aber die Schulter verletzt. Ich war damals amtierender Europameister im Drachenfliegen und das war eigentlich mein Beruf. Mit Sponsoren ist das damals irgendwie ausgegangen und habe dann überlegt, was soll ich eigentlich so machen? Studieren, das habe ich dann immer wieder im Winter quasi. Ich bin nach Australien geflogen, dann ist dann nie was weitergegangen und habe dann nebenbei angefangen, Fahrräder zu verkaufen, ja, in der Garage in Birkfeld mehr oder weniger. Und aus dem Nebenbei-Verkaufen ist halt zum Glück dann mehr waren und dann sind wir übersiedelt in den ehemaligen Sparmarkt von meinem Onkel in Birkfeld, das heißt Zeiringer. Und dort habe ich dann quasi diese Geschäftsgröße erweitert, also ist dann auf ca. 150 Quadratmeter gegangen und Da war dann immer schon der Gedanke, was machen wir mal, wenn es dort weniger wird, weil natürlich hat man, wenn man vom Land kommt, immer so den Gedanken, die Leute sind alle weg und wo macht man ein Geschäft, wo man eine sichere Zukunft hat. Und da war dann immer so die Überlegung, gehen wir nach Bruck an der Mur, was interessant gewesen wäre für uns, weil da war dieser Fachhandel nicht so stark, oder nach Gleisdorf. Und dann haben wir nach Flächen gesucht in Gleisdorf und gemeinsam mit der Firma Scott, das war eigentlich immer unser größter, oder ist immer noch unser größter Fahrradlieferant, haben wir dann eine Immobilie angeschaut, die was zu mieten frei war, ein ehemaliges Auto aus Kramer. Und auch gemeinsam mit Scott haben wir das dann umsetzen können, weil ich allein natürlich laufend gewachsen, auch damals in Birkfeld von der Shopgröße. Das heißt, das ist ja nicht nur so, dass du dann mehr Quadratmeter Verkaufsfläche hast, sondern du hast ja auch mehr Ware, was du finanzieren musst. Und dann eben durch die Hilfe von Scott Sports haben wir dann das Geschäft in Gleisdorf aufgesperrt.
Wann habt ihr euren Standort da in Gleisdorf dann eröffnet?
Das war jetzt, ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her.
Okay. Ja. Ihr seid dann aber innerhalb von Gleisdorf auch öfter umgezogen, oder?
Ja, genau.
Also das ist jetzt, glaube ich, der dritte Standort.
Also wahnsinniger Aufwand, man wird dann irgendwann ein bisschen müde jetzt. Ja. Da sind wir froh, dass wir nicht mehr umziehen müssen so schnell oder dürfen. Wir haben zuerst auf einer Fläche angefangen mit so ca. 300 Quadratmeter und dann haben wir die Gelegenheit gekriegt, dass wir gegenüber das Hauptautohaus vom Kramer mitnehmen können und das war dann schon sehr groß und dort haben wir dann die letzten Jahre verbracht in Mitte quasi, aber es war dann schon so, dass eine eigene Immobilie, gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir das noch lange machen dürfen, schon Sinn macht, weil dann irgendwann gehört es dir dann, du brauchst nicht mehr Miete zahlen. Und haben dann eigentlich Anfang Corona, haben wir mehr oder weniger uns entschieden gehabt, bevor Corona losgegangen ist, dass wir das machen. Mhm. Und natürlich, wenn man sehr klar angefangen hat, wie wir, und dann so eine Entscheidung trifft, sehr viel Geld in so eine Immobilie zu investieren, und dann Corona ausbricht, dann wird man kurz einmal nervös, natürlich, ja, wie alle. Ja. Weil ich weiß noch genau, wie es war damals. Wir haben in Birkfeld Hausmeister gehabt am Freitag und am Montag war Lockdown. Ja, also im Frühjahr zu Ostern einen Bikeshop zusperren müssen. Da glaubt man, man hat viele Jahre umsonst gearbeitet, wie wahrscheinlich ganz viele Branchen, möchte ich dazu sagen. Und dann haben wir relativ schnell eben gesehen, okay, Fahrradfahren, das ist eine Sache, das kann man machen. Wir haben die Werkstatt ja auch schnell aufsperren dürfen wieder und haben auch gesehen, unsere Branche geht eigentlich weiter.
Ja. Also nicht zuletzt deswegen hat es ja dann ziemlich einen Boom gegeben in der Branche, aber da kommen wir dann eh noch dazu. Elisabeth, wenn ich dich mal kurz ins Boot holen darf, seit wann bist du jetzt schon dabei in dem ganzen Geschäft?
Ja, ich war vorher als Krankenschwester tätig. Mhm. Und habe dann quasi geteilt, 50% im Krankenhaus und 50% bei Michi. Das war so circa vor 4-5 Jahren.
Ja.
Und genau, und dann haben wir noch ein Kind gekriegt und dann quasi bin ich fix eingestiegen, Vollzeit.
Okay, jetzt bist du voll in der Radbranche.
Genau, voll dabei.
Okay. Kommen wir jetzt zu eurem neuen Standort da. Ihr seid jetzt ungefähr ein Jahr, glaube ich, da ungefähr.
Ja, also wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr da, also voriges Jahr im Jänner aufgesperrt.
Also für alle, die es nicht wissen, der Standort ist da beim Unit Center. Wenn man in Gleisdorf von der Autobahn abfährt, sieht man es eigentlich von der Straße aus sehr gut. Das ist so ein großer brauner Turm. Und wie geht es euch damit? Seid ihr zufrieden?
Schon sehr, ja. Also die Anbindung ist super. Direkt Autobahn auf- und Abfahrt, auch bei der Schnellstraße. Merkt man auch für die Kunden nochmal leichter. Sie fahren ab. Großer Parkplatz, großes Parkplatzangebot. Wir sind direkt daneben, haben wir noch die Bäckerei Felber. Wenn man sonst zum Service kommt und einen Termin ausgemacht hat, man wartet vielleicht eine Stunde, kann man sich so ein bisschen die Zeit vertreiben. Und ja, auch der Platz, das Platzangebot, auch für unsere Mitarbeiter, Aufenthaltsraum und auch im Verkauf, die Werkstatt. Sehr angenehm für alle.
Bäckerei Felber gleich daneben, also die volle Birkfeld Connection da in Gleisdorf, kann man sagen.
Ja, also das war auch immer so der Traum, nicht damals, wo ich in Australien gearbeitet habe und natürlich immer einen Radsportbezug gehabt habe und dann die Bikeshops immer erlebt habe mit Kaffee daneben. Also irgendwie finde ich ja Bike and Coffee ist cool. Das passt zusammen. Wir genießen das ja auch bei unseren Samstagsrennerausfahrten. Danach gibt es was zum Trinken oder was zum Essen beim Felber. Und der ganze Style ist, finde ich, einfach wichtig. Wir wollen ja nicht nur ein Bike-Shop sein, was unsere Kunden immer was verkaufen will oder muss, sondern wir wollen ein Erlebnis bieten. Deswegen auch mehr wie eben jetzt nur Verkauf. Wir machen Ausfahrten, wir machen jetzt den ersten Workshop für Anfänger quasi, so wie erste Hilfe fürs Bike. Was mache ich, wenn ich einen Boden habe? Was mache ich, wenn ich einen Kettenriss habe? Dann haben wir eine Trainingsanalyse. Wenn jetzt einer sagt, er fährt dann jetzt einen Radmarathon und ist sowas noch nie gefahren, was muss er trainieren? Kann er bei uns einen Leistungstest machen, kann er einen Trainingsplan kriegen. Da haben wir einen sehr, sehr erfahrenen Trainer, der was bei uns das Junior Racing Team leitet. Und jetzt nach dem ersten Jahr ist eben jetzt die Möglichkeit da, dass wir das wirklich umsetzen, was wir vorgehabt haben. Das erste Jahr muss man sich einmal finden. Das Siedeln ist extrem aufwendig gewesen, dass man sieht, wo ist das ganze Zeug, was man da oben gesiedelt hat vom anderen Standort. Und zum Glück ist es sehr früh sehr gut losgegangen. Das heißt, wir haben.
Aber ihr habt alles wieder gefunden.
Wir haben alles wieder gefunden, ja. Aber es ist zum Glück sehr früh sehr gut losgegangen. Das hätte man nicht so erwartet. Jetzt, da waren wir natürlich da beim System erfinden für einen neuen Job, hat noch ein bisschen länger gedauert, wie eigentlich geplant, und jetzt haben wir es eigentlich fein, und auch, so wie die Lisbeth gesagt hat, auch für die Mitarbeiter, wir haben einen Trainingsraum, wir haben einen super Aufenthaltsraum, wir haben ein Riesenbüro für die E-Bike-Box.
Okay. Also schon echt cool. Da muss ich jetzt zwischenfragen, das heißt, dass jetzt die Bäckerei da gleich daneben ist, das ist kein Zufall, sondern bei der Planung von dem ganzen Gebäude und von der Anlage war sie eigentlich von vornherein komplett involviert, stimmt das?
Ja, aber also wir waren da der erste Kunde quasi, was da gekauft hat, und da haben damals auch den Felber ins Spiel gebracht, und denen hat es Gott sei Dank gleich gut gefallen, und so ist es dann entwickelt worden. Ja. Es gibt ein paar coole Firmen in dem Turm nach oben hin, und das wertet natürlich den Platz scharf.
Ja, Radfahren und Kaffee trinken, das gehört zusammen. In den 15 Jahren, jetzt so Daumen mal Pi, die ihr jetzt in der Szene unterwegs seid, was würdet ihr sagen, was waren da die größten Erfolge und was die größten Rückschläge?
Ja, der größte Erfolg, glaube ich, war schon einmal vorher gewesen, unsere Eröffnung, was wir gehabt haben von unserem Shop, also vom neuen Gebäude, vom neuen Shop. Wir haben super Wetter gehabt, das war das erste Märzwochenende. Mhm. Das waren drei Tage mit viel Spaß, drei Tage mit guten Kundengesprächen, mit einer super Show draußen. Und ich glaube einmal, das war schon ein sehr, sehr großes Highlight von uns.
Ja.
Ja, also war natürlich, wenn man auf sowas hinarbeitet und sowas baut oder mitgestalten darf und so eine Investition tätigt, und dann hat man so eine Öffnung, wo ganz Gleisdorf, also nicht übertrieben, es war wirklich ganz Gleisdorf zugepackt. Wir haben auf der Bundesstraße überall gepackt, die Leute, es war wirklich ein Wahnsinn. Und da ist natürlich schon mal Erleichterung zum Spüren, der Druck, was da ist. Also ich habe den Druck einfach in mir extrem, weiß nicht, wie es der andere geht, was sowas machen, aber ich habe das halt einfach stark. Man wird schon ein bisschen leichter danach, nicht? Dass man sagt, okay, die Leute gefallen jetzt, die Leute sind zufrieden da. Zugleich ist man dann auch gleich wieder kritisch, weil man denkt, sie hat man jeden gut bedienen können. Das ist immer diese Gratwanderung, ja. Ich habe viel Leute da und schaue, dass ich was verkaufen kann. Zugleich wir aber die Leute bedienen können gescheit, dass sie auch zufrieden sind und wieder gern kommen. Aber ich würde sagen, unterm Strich ist uns das ganz gut gelungen. Und das war sicher ein Highlight, aber es gibt in diesen Jahren viele, viele Geschichten, viele coole Sachen, wo man sagt, ob es jetzt da noch in der Garage daheim war. Das erste Radverkaufen, nicht mit relativ prominenten Radshops in der Umgebung, wo man kämpfen muss, dass man überhaupt einmal was verkauft zuerst. Und zu dem hin, dass man dann eine gewisse Größe als Geschäft hat, der erste Mitarbeiter, der Christoph und die Barbara in Birkfeld, was immer noch bei uns sind, was mittlerweile das in Birkfeld, würde ich sagen, ohne uns leiten, mehr oder weniger. Wir sind zwar in der Früh dort einen Kaffee trinken, aber müssen denen nichts sagen, was sie tun sind. Wir schauen, dass die Ware stimmt. Und dass die Abläufe vom Drumherum funktionieren, aber solche Leute zu haben, das ist ein Riesenerfolg, finde ich. Und auch gleich in Gleisdorf, dass wir so wie jetzt einen Werkstättenleiter haben, der was die Shimano-Meisterschaft gewonnen hat, der was jetzt zu EM fährt und dann vielleicht sogar zu WM fahren kann. Das sind alles Highlights, und im negativen Sinne haben wir das natürlich schon auch gehabt, ob es jetzt da geschäftlich, Gott sei Dank, gar nie so schlimm. Aber wenn man jetzt da von unserem Einbruch in der Neigossen reden, was eine Woche bevor wir das Geschäft, das große, aufgesperrt haben, war ich noch biken mit meiner Freundin in Leogang und dann am Samstag in der Früh kriege ich einen Anruf und das heißt, es ist kein Radl mehr im Geschäft drinnen.
Also das heißt, das war, wie ihr vor eurem ersten Geschäft in Gleisdorf ins zweite umgezogen seid.
Ja, genau.
Dort vor der Neueröffnung, genau, das hat es quasi ausgeräumt worden.
Wir waren eigentlich fertig mit der Einrichtung, mit allem. Wir haben am Freitag oder am Donnerstag haben wir noch die Alarmanlage war verkabelt, alles eigentlich soweit zum Scharfschalten eigentlich. Hat noch Kleinigkeit geführt und wir haben noch mit der Versicherung alles abgenommen und gesagt, wir rahmen nicht sein. Es ist jetzt für 2 Tage die Alarmanlage oder für 3 Tage geht die Alarmanlage nicht. Und ab Montag geht sie und dann haben wir das noch mit der Versicherung geklärt, dass das Gott sei Dank versichert ist und dann eben von Freitag in der Nacht auf Samstag haben sie uns wirklich da Redenwert von 317.000 Euro gestellt und ich bin dann natürlich sofort heimgefahren von Leogang und bin da drinnen gestanden und dann bist du natürlich einmal fertig, nicht?
Was macht man da als erstes? Sie mal hinsetzen, oder?
Nein, als erstes ist einmal sie sammeln und dann ruft man natürlich seinen Versicherungsmakler an und sagt denn das natürlich. Der ist dann auch natürlich fertig, weil da geht es um vieles.
Ja, klar.
Und manche Leute glauben mir, das ist cool, wenn ein Wagen gestohlen wird, weil man dann ja Geld kriegt. Aber das ist überhaupt nicht cool, weil man kriegt zum einen, wenn man kriegt den Einkaufspreis, wo man aber mühsam das ganze Zeugs vorher zusammenbauen hat müssen, was ja Arbeitszeit kostet, wo man dann das zahlen hat müssen, was eine Finanzierung bedarf meistens, ja. Und dann muss man das alles detailliert nachweisen, ja. Und bis man das Geld kriegt, dauert es ewig, ja. Das heißt, es ist immer nur 100% Schaden, wenn man sowas hat.
Ja.
Und diese Aufmerksamkeit in der Zeitung für einen Tag ist für gar nichts, nicht?
Ja, und dann dazu, ihr habt ja einen zeitlichen Druck dann auch gehabt, weil die Eröffnung vor der Tür gestanden ist, ne?
Genau.
Ja.
Also da war es dann, was dann wieder cool war in der Zeit, natürlich der Zusammenhalt in der Firma war gut, also die haben auch alle gewusst, es geht um was. Und auch die Lieferanten. Also ich weiß nur, dass unser Vertreter, der Linat Hans von Scott, ist gefahren mit seinem Bus und hat Radl geführt. Also der hat uns vor alle möglichen Geschäfte Radl gebracht. Mhm. Weil sonst, wenn du aufsperrst und die Halle ist leer, du brauchst nicht aufsperren.
Naja, sicher.
Und die Halle war am Freitag danach voll mit Rädern und es waren Gott sei Dank viele Leute da. Also es war ein Tiefpunkt, aber zum Schluss nachher, nachdem wir das Geld dann auch gekriegt haben, zum Glück von der Versicherung, hat das dann passt. Aber das macht was mit an natürlich sowas. Man schläft nicht mehr so wie früher. Mhm. Also ich habe viele Jahre jetzt danach immer mein Handy neben mir und schaue viel auf Kameras in der Nacht. Wir haben mittlerweile dieses Geschäft auch so gebaut, dass man dann immer leicht einbrechen kann. Aber mit einem Geländewagen kann immer noch einer dir einer fahren, wenn es sein muss. Oder wenn einer mit hoher Gewalt oder mit großer Gewalt die Tür aufbricht, geht's. Aber wir haben das schon super gebaut da, ja. Aber trotzdem, du rechnest dir dann auch damit, dass die Alarmanlage anruft und das einbricht,
ja. Heftige Geschichte, ja. Es ist ja da in dem Geschäft auch so, wenn man ein bisschen mit offenen Augen bei euch da rumspaziert, dann kriegt man ja ein Gespür dafür, was da ungefähr für ein Wert im Haus steht. Und das ist sehr, sehr viel. Mehrere Standorte jetzt, große Verkaufsflächen, Werkstätten und auch im Bikeverleih seid ihr unterwegs. Wie groß ist euer Team eigentlich momentan?
Wenn wir alle zusammenrechnen, also wir bezeichnen uns ja alle als ein Team, ja. Auch die E-Bike-Box mit Frisis Bikery, da sind wir 25 Personen.
Okay, also genau. Birkfeld, Gleisdorf und alle, die quasi auch im Backoffice quasi sind, genau. und 25 Leute.
So, wir haben nachher noch externe, bis sie das nicht bei uns beschäftigt, ja. Aber vorhin für uns im technischen Service bei der E-Bike-Box, okay. Draußen, aber mit denen haben wir ein bisschen mehr, aber 25 ist fix bei uns beschäftigt, okay. Sind. Okay.
Ja, bleiben wir gleich bei dem Thema Bikeverleih. Ihr betreibt österreichweit die sogenannte E-Bike-Box, der Begriff ist jetzt eh schon ein paar Mal gefallen. Nach einem Besuch bei der Puls 4 Fernsehshow, 2 Minuten, 2 Millionen, passiert das Ganze, soweit ich das verstanden habe, auch in Kooperation mit dem Leo Hillinger. Also nur kurze Randnotiz, falls denn irgendjemand nicht kennt, das ist ein sehr bekannter österreichischer Weinbauer und Händler, kann man sagen, und selbst leidenschaftlicher Biker. Vielleicht könnt ihr das mal kurz erklären, was ist die iBike-Box eigentlich, was macht man damit und wie funktioniert das Ganze?
Ja, eigentlich, die iBike-Box ist ein Bike-Verleih und zwar mit dem Gedanken dahinter, dass dass man das Produkt E-Bike oder Fahrrad allgemein den Touristen näher bringt in der einfachsten Form. Das heißt, ich habe Booking-Tool, wo ich vor meinem Urlaub das Rad buchen kann. Ich habe eine schöne Box mit Glasfläche, mit Photovoltaik drauf, wo ich das Angebot auch vor dem Hotel schon sehe, wo es auf einem Platz ist. Und ich habe ein Service-Team dahinter, die Räder erwarten. Ja. Von diesen Stationen haben wir mittlerweile rund 100 in Österreich und verschiedenste, also es ist nicht nur in der Hotellerie, sondern da haben wir Firmen, die das für ihre Mitarbeiter anbieten und Reha-Gruppen haben wir da mittlerweile, die das mieten von uns und ja, das haben wir selber entwickelt und nach Corona-Zeit funktioniert das mehr und mehr. In Corona-Zeit im Gegensatz zum Bike-Shop war das natürlich schwierig, weil wir mit der Hotellerie zugehabt haben.
Dann würde ich sagen, switchen wir mal das Thema ein bisschen und kommen zu dem Thema, über das wir eigentlich sprechen wollten. Wie geht es der Branche zurzeit? Schauen wir mal ein paar Jahre zurück. Ab Beginn 2020, es kann sich jeder noch lebhaft daran erinnern, gibt es eigentlich nur mal ein Thema und das lautet Corona. Aufgrund von Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und so weiter entdecken viele Leute dann plötzlich das Radfahren für sich oder sie entdecken es wieder. Gefühlt will jeder irgendwie ein Rad kaufen. Die Branche erlebt einen richtigen Boom. Gleichzeitig steigen damit halt auch die Preise und die Lieferzeiten werden zum Teil absurd lang. Wie habt ihr rückblickend diese Phase erlebt?
Ja, also es war natürlich schon stark. Es ist die Nachfrage schon gestiegen dadurch. Wir waren dann auch froh, dass wir wieder eröffnen haben dürfen. Es war jetzt erst diese Beschränkung von den Quadratmetern. Das heißt, wir haben da wirklich im Frühling bei schönstem Wetter wegen 5 Quadratmeter waren es, glaube ich, oder 10 Quadratmetern,
ja, ein bisschen mehr,
noch nicht aufsperren dürfen. Wir haben eine Woche länger warten müssen. Mhm. Das war eine harte Woche für uns. Und danach hat man natürlich schon gemerkt, dass die Nachfrage auch per E-Mail oder Telefon davor schon sehr groß war. Und das war mehr Nachfrage natürlich wie davor. Und war interessant einfach in jedem Bereich. Also der, was einmal früher für Rad gefahren ist und jetzt da wieder zum Rad von Anfang oder wirklich komplette Quereinsteiger. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich viel noch gehalten hat. Also trotzdem, weil die Leute jetzt noch sehr radbegeistert sind, auch noch für Quereinsteiger kommen, auch gerade was das Thema Gravelbike betrifft einfach. Da merkt man den großen Boomer und das betrifft einfach auch viele Leute, die was vorher vielleicht nicht für Rad gefahren sind und einfach jetzt wirklich auch das gesehen haben, was man da damit alles machen kann. Und ja, Michael, ich weiß nicht, du hast oft mehr Ideen noch.
Ja, wir waren jetzt gerade vor 2-3 Wochen bei einem Termin bei einem Hersteller und da hat mich das gewundert, was der gesagt hat. Er hat gesagt, die Radbranche hat Corona überhaupt nicht gebraucht. Das war eigentlich das Schlimmste, was passieren hat können für die Radbranche. Da habe ich jetzt ein paar Mal drüber nachgedacht. Also ich glaube, das stimmt, was er sagt, weil wenn man die Radbranche vor Corona angeschaut hat, dann haben wir ein gesundes Wachstum gehabt vor ein paar Prozent im Jahr und von dem her glaube ich, dass wir das Wachstum gehalten hätten noch viele Jahre und Leute mehr zum Radfahren angefangen hätten oder immer noch tun. Also ist sich das immer noch positiv. Was ich aber schon glaube, ist, dass durch diese Leute, die jetzt in kurzer Zeit zum Radfahren angefangen haben, das Ganze drumherum schon belebter ist nach wie vor. Ja. Also ich glaube, das hat jetzt gehypt, was jetzt sonst der eine oder andere vielleicht nicht angefangen hat oder jetzt angefangen. Aber das kann man eben nicht genau sagen, hätte er nicht sonst auch angefangen. Wie gesagt, wir tun uns sowieso beim Vergleich ein bisschen schweres Geschäft, weil wir laufend gewachsen sind und nie den gleichen Umsatz gehabt haben wie im Jahr davor. Nicht?
Das okay, heißt, darf ich da vielleicht gleich zwischenfragen? Das heißt, aus wirtschaftlicher Sicht jetzt, ist es bei euch nicht so, dass ihr sagt, okay, wir haben jetzt, wir sind gesund gewachsen bis 2020, sagen wir jetzt einmal. Dann waren 2 Jahre, die komplett durch die Decken gegangen sind und jetzt pendelt es sich wieder ein, sondern es ist eigentlich eher so kontinuierlich gewachsen, ja, würdest du das so sagen?
Also wir haben halt in den Corona-Jahren natürlich ganz starke Wachstumszahlen gehabt, die haben wir aber nach wie vor. Mhm. Also wie geht es der Radbranche allgemein, wie geht es den Herstellern? Okay, wir haben alle, aber schon seit voriges Jahr Frühjahr extreme Mengen an Fahrrädern lagernd, also wir Shops zum Teil und natürlich die Hersteller, weil die Rückstände, was waren, sind dann daherkommen im Herbst, was war das dann, 22. Und da hat es dann noch Kassen von den Produzenten, ja, nehmt die ab, weil im Frühjahr kommt nichts. Und dann war es aber genau so, dass im Frühjahr die volle Lieferung daherkommen ist von den neuen Rädern. Das heißt, man hat die 22er Herbst zwar noch lagernd gehabt und hat aber schon die neue Ware gekriegt, was eigentlich kommuniziert war für voriges Jahr im Herbst. Und dadurch ist zwar der Produzent was los, aber im Nachhinein, dafür wird er jetzt relativ wenig los, oder vor Sommer weg ist er wenig los geworden und hat jetzt da einen Rückstand natürlich. Aber was wir halt sehen jetzt da, dass Shops, die was sie, glaube ich, aufgestellt haben in Corona-Zeiten, die wo weitergedacht haben und sie nicht irgendwie ausgerostet haben, ein bisschen auf den Erfolg, was halt gekommen ist durch Corona, die was Gas gegeben haben, die was sie mit Leasing-Thema, was jetzt natürlich riesig ist, dieses Bike-Leasing-Thema, auseinandergesetzt haben, die haben kein Problem. Also die Stimmung ist momentan nicht schlecht, ich weiß es nur von den Fachhändlern, mit denen ich halt Kontakt habe, und es sind einige, und auch verteilt in Österreich, also nicht nur, dass wir jetzt sozusagen im Osten, da bei uns ist das Wetter so super und deswegen verkaufen wir so viel Radl, nein, es ist auch in anderen Bundesländern gut, und diese Menge an Rädern, die lagernd sind, das kann auch relativ schnell gehen, dass das wieder anders ausgeht, dass es wieder einen Engpass gibt, weil man muss ja bedenken, jetzt ein Produzent, der was jetzt da viel lagernd hat, bestellt weniger, ja. Logischerweise, er kann nicht gleich weiter bestellen. Dann gibt es die Produzenten in Asien, die wie SRAM oder Shimano Teile bauen, die jetzt Produktionsstraßen natürlich stilllegen, und bis die wieder hochfahren, wenn die Nachfrage so bleibt, das dauert ein bisschen, und das sehen auch die Produzenten, also die Fahrradmarken, die Fahrradhersteller so, dass sie teilweise solche Hersteller weiterhin beschäftigen müssen, damit sie auch die Ware wieder kriegen für 25, 26. Also es kommt ja Innovation auch daher, wo wieder Nachfrage gesteigert wird. Und wie gesagt, überall, wo Bike Leasing ist, ist trotzdem ein großer Umsatzzuwachs. Nicht? Okay. Also ich höre dieses Jammern in der Bike-Branche, und das verleitet dann selber auch, pessimistisch zu sein. Aber wir haben jetzt voriges Jahr das nicht gesehen, dass es weniger wird, und wir sehen es heuer schon gar nicht. Das heißt, es kann natürlich sein, mit so einem Standard, wie wir da haben, dass es auch mehr wird dadurch, aber ich habe im Birkfeld den gleichen Standard seit Jahren, und da haben wir mehr Umsatz wie voriges Jahr.
Okay, jetzt. Das ist interessant, wie du das noch, oder wie ihr das wahrnehmt, weil, wie du sagst, man hört und liest halt eher Negativschlagzeilen. Wie in der Branche gejammert wird, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht da arbeite. Aber vielleicht nur drei kurze Beispiele, die man in den letzten Monaten so mitbekommen hat, oder in den letzten Wochen. Du hast ja zur Firma Scout einen relativ engen Bezug, hast du gesagt. Also da habe ich im Jänner zum Beispiel gelesen, dass die von ihrem Mutterkonzern eine sehr hohe Finanzspritze gekriegt haben, um irgendwie halt über die Runden zu kommen. Dann, was mir noch untergekommen ist, UFX, die Firma, also die Brillen und Helme herstellen, die haben in Passau ein relativ großes Werk gehabt mit 200 bis 300 Mitarbeitern. Die machen zu 2024, was man gehört hat. Und was ich jetzt erst vor ein paar Tagen gehört habe, Shimano hat den Geschäftsbericht für 2023 vorgelegt. Die haben einen Umsatzrückgang von 25%. Ich meine, so ein Weltkonzern wird dadurch nicht in Straucheln kommen, aber das sind dann halt trotzdem mal ungefähr 1 Milliarde Euro, also ein Wahnsinnsbetrag. Das jetzt im Vergleich zu dem, was du gesagt hast, also ist die Lage gar nicht so schlimm, oder? Das sind doch Zahlen, wo man schon mal ein bisschen die Augenbrauen hochzieht. Ne?
Natürlich muss man sich das ja jetzt global anschauen, aber wenn ich jetzt schaue, okay, wir reden jetzt für Österreich, Deutschland meistens da bei uns, da ist der Absatz nach wie vor gut. Ja, aber es sind voriges Jahr Länder total weggebrochen. Also,
zum Beispiel?
Ob es der Süden ist, zum Teil Spanien, dann auch der Norden, Schweden, Norwegen ist komplett weggebrochen, warum auch immer, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Wir kriegen das eben von den Produzenten mit, da haben wir wirklich einen sehr guten Kontakt. Und dass eine gewisse Sättigung da ist, das ist auch nachzuvollziehen in diesem Corona-Boost quasi, aber jetzt, wenn man Österreich anschaut, oder? Deutschland anschaut, wo das Fahrrad Leasing da ist, solange das geht, kaufen die Leute noch Räder und da kann man das nicht so sagen. Mhm. Ich glaube auch, dass Shimano natürlich weniger produziert, weil er Überlager da ist, aber das kann sich schnell auflösen. Also es ist nicht so, dass da jetzt von Produkten, die funktionieren für da ist, das Problem, was man halt ganz sicher sieht, ist, die Räder, Bikes 100.000 Euro, die stehen wie angeschraubt. Nicht? Die Kaufkraft natürlich ist kleiner, sinkt, ja. Die Leute, die wahrscheinlich sich jetzt ein Rad um 1.000 Euro oder 500 Euro gekauft hätten, die kaufen es jetzt momentan nicht. Und diese Sachen stehen bei allen Produzenten. Ja. Das ist jetzt nicht ein Haupt-Cash-Problem, was sie haben, weil das ist jetzt nicht so teuer, wie wenn alle E-Bikes einmal umstehen würden. Aber trotzdem ist es verdammt viel Platz, was in die Hallen verbraucht wird dadurch. Ja. Das glaube ich aber eben, dass Shimano solche Sachen weniger produziert natürlich, alles was günstigere Gruppen sind, ist die Nachfrage nicht groß. Aber das High-End-Thema geht weiterhin gut und natürlich sind wir vielleicht da jetzt nicht, also das ist jetzt eben nur unser Standpunkt. Wir verkaufen halt doch recht viel E-Bikes und Rennräder und Bikes im Preisbereich ab 1.500 Euro und meistens so ab 3.000, 4.000 Euro und da ist die Nachfrage nach wie vor gut, aber natürlich hilft es denen nichts, die was das andere Zeugs lagern haben, ja. Mhm.
Stichwort volle Lager, vielleicht bleiben wir kurz bei dem Thema. Was in dem Zusammenhang auch immer wieder mal diskutiert wird, sind die Produktzyklen, also die Länge von Produktzyklen. Wie seht ihr das? Also jetzt ist es natürlich ein Thema, weil du ja auch schon ein paar Mal gesagt hast, dass die Lager halt voll sind. Ist es wirklich notwendig, sagen wir mal, dass beim Rennrad oder bei einer Schaltgruppe von mir aus jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt kommt?
Ich glaube nicht, ne? Also ich wäre ja der Meinung, dass man sogar Rennräder von den Farben her gleich lassen kann, einmal zwei Jahre, wenn das das Thema ist, was druckt. Aber man sieht eben gewissen Bereichen, da glaubt man, okay, da geht wenig und dann auf einmal wird man überrascht von Gravel-Segment, dann gibt es dafür zu wenig Ware, das könnte man fünfmal mehr verkaufen und dann gibt es von dem anderen halt Segment, was wegbricht, wieder viel zu viel. Aber Produktzyklus, ja, würde ich eher sagen, sogar brauche ich jetzt jedes zweite Jahr einen stärkeren Akku bei einem E-Bike, wann reicht das einmal aus? Da sieht man eh gerade, dass die Industrie natürlich da das gestoppt hat, dass da nichts Neues jetzt so schnell kommt. Das ist wichtig, nicht, weil da oben muss einmal die Ware wegkommen. Mhm. Zuerst, weil sonst, wenn du natürlich jetzt ein paar hundert E-Bikes lagern hast und dann kommt ein komplett neues Antriebssystem, dann stehst du nicht. Dann kannst du das schwieriger verkaufen, ja, obwohl das immer noch gut ist. Ja, das ist ja mittlerweile gut entwickelt, aber eine gewisse Entwicklung braucht man. Auch wir brauchen auch Marken, die was vorwärts gehen. Also so wie wir jetzt mit Specialized sehen, die was jetzt gerade sehr viel Neues präsentiert haben, das hilft uns schon jetzt, wo allgemein länger nichts Neues präsentiert worden ist, dass da wieder Schwung reinkommt. Also was sie halt auch gemacht haben, sie sind mit den Preisen so hoch aufgefahren und haben dann gesehen, okay, das ist jetzt der Punkt, das erreicht, wo die Leute sagen, nein, das ist zu viel. Und wenn man dann sieht, wie die Preise korrigiert haben, gerade bei Specialized zum Beispiel, bei den E-Bikes, oder? Da hat man gesehen, die haben Mengen auf Lager gehabt voriges Jahr im Frühjahr und die sind eigentlich jetzt bereinigt. Oder die haben jetzt dadurch durch branchenübliche Preise, wo sie mit alle Marken mithalten können, einfach, ich glaube, das Dreifache verkaufen können mit ihrem gescheiten Produkt, was sie ja haben, was ja gut funktioniert, wo die Qualität da ist, und haben halt einfach an ihrer Preispolitik einmal arbeiten müssen, dass sie nicht gesagt haben, ich kalkuliere das irgendwie, so wie es mir halt als Firma taugt, ja, und schaue gar nicht drauf, wie es der Mitbewerb verkauft. Und das haben sie jetzt überdacht und haben sie einfach so positioniert, dass es erstens einmal leasingfähig bleibt oder ist einmal und dass man es einfach auch kaufen kann. Ja. Mhm. Und das sind, glaube ich, Themen, wo viele Marken komplett fremd waren. Ja. Das sehen ja wir, die haben den Bezug zum Kunden oder zu uns verloren gehabt und suchen den auch wieder jetzt, wo sie sehen, wo sie die Information kriegen, was wünscht denn eigentlich der Endkunde, was hätte er gern, was ist der wirklich bereit auszugeben für sowas? Und was man halt ganz sicher sieht, ist, dass Marken, die was in Corona aufpoppt sind, wo jeder genommen hat, weil er keine Rahl gehabt hat, jeder Händler meine, die sind wieder weg. Also es gibt Marken, die braucht kein Mensch mehr. Die sind nicht mehr gefragt.
Hersteller,
ja. Weil die waren halt jetzt zwischendurch, so blöd wie es klingt, Lückenfüller für Shops, damit sie da Ware gehabt haben. Sie sind nicht schlecht, aber das ist halt einfach, wenn eine Marke, was einen Namen hat, was lange am Markt ist, was Innovationen braucht hat die letzten 20, 30 Jahre, habe, dann brauche ich keine neue Marken, wo nachbaut, nicht?
Ich halte jetzt einmal fest, es stimmt nicht in die Weltuntergangsstimmung in der Radbranche mit ein. Also so drastisch, wie man das manchmal mitkriegt, ist es dann hoffentlich doch nicht. Würdet ihr vielleicht jetzt sagen, dass man im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren jetzt einfach wieder eine normale Situation hat? Also ist man jetzt wieder dort, wo man vorher war? Ist es schlechter?
Nein, also das Risiko vom Händler wird ein bisschen genommen. Das heißt, wo wir jetzt da Vororder machen, wo wir planen, das ist 100%, was wir verkaufen müssen, kaufen wir jetzt quasi ein, lagern wir und man kriegt nichts in der Nachorder, so wie es in Corona war. Das ist jetzt wieder wie früher. Das heißt, man hat einen gewissen Prozentsatz, was man vorordert. Den Rest kann man nachbestellen, weil der Produzent auch wieder ein gewisses Lager übernimmt. Ich meine, jetzt hat es im extremen Ausmaß gerade, weil er halt zu viel hat. Aber es war ja davor so, dass der Produzent hat jedes Rad, was er produziert hat, ausgeschickt zum Händler. Ja. Der hat ja überhaupt nie was lagern gehabt. Die haben ja Jahre gehabt, wo sie nie einen Abverkauf machen müssen. Vor Corona war das normal, dass im Spätsommer Scott oder andere Marken gewisse Modelle abverkauft haben, also den Händlern vergünstigt angeboten haben. Und das war zwischendurch gar nicht, ja. Und jetzt sieht man das auch wieder. Also es ist jetzt zum Teil, wir machen auch Vororder, wir bestellen auch wieder Räder nach. Es normalisiert sich, ja, wie es genau weitergeht. Das weiß ja mittlerweile keiner mehr, weil es kann immer irgendwas jetzt auf der Welt passieren, was das wieder bremst. Aber mir kommt vor, die Stimmung bei den Händlern auch war voriges Jahr pessimistischer wie heuer, ja. Wenn man davon ausgeht, dass diese Mobilität, das Thema noch angekurbelt wird, das ganze Radfahren sicher nicht weniger wird im Alltag, dann kann man als Radhändler oder Radshop fast nicht davon ausgehen, dass das Thema viel schlechter wird. Nicht? Das wäre irgendwie nicht logisch.
Und aus Kundenperspektive muss man ja sagen, ist jetzt wahrscheinlich kein schlechter Zeitpunkt, ein Rad zu kaufen. Die Preise sind wieder ein bisschen normaler, unter Anführungszeichen, als noch vor 2-3 Jahren. Und die Lieferzeiten sind auch, also die Ware ist einfach da, sagen wir mal so.
Ja. Genau, ja, es gibt gute Preise, was Sinn machen. Nach oben hin gibt es immer Modelle natürlich, die hoch sind, aber das ist bei jedem Hobby so, dass man wo sehr viel Geld ausgeben kann. Das kann man bei uns genauso, aber es ist nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, oder? Wo du nichts dahergekriegt hast und das nachher noch super teuer war.
Nein, also ich glaube, wenn man jetzt eine Nachfrage hat und einfach auch ein bisschen offen ist, sag jetzt einmal Farbe oder sonst irgendwas, wird es immer Möglichkeit geben, dass ich genau so ein Rad finde, was ich mir gerade vorstelle.
Und ob man es glaubt oder nicht, man kann auch mit einem Rennrad fahren, das billiger ist als 10.000 Euro, oder?
Ja, auf alle Fälle.
Ja, du weißt, das ist ja bei mir natürlich. Also das ist ja ein Freak-Thema, nicht? Ja. Also wir sind ja da Radfreaks, wir fahren ja selber Rad, ja. Und wenn man das irgendwie da so mehr oder weniger sich selber zusammenbauen kann, dann ist man verleitet, dass man was Teures fährt. Aber ich sage immer, fahrt es lieber mehr mit dem Radl und nehmt euch die Zeit dafür, wie ihr kauft irgendwas teuerste Radl und die steht dann die ganze Zeit nochmal dumm. Ich bin kein Freund von super teuren Sachen verkaufen für Leute, die es dann nicht verwenden. Ich habe am meisten Freude, wenn Kunden zu uns kommen und das Radl nutzen, was sie kaufen und nicht nur sagen können, sie haben jetzt was weiß ich, S-Werks mit 7 Kilo und Watt-System und dann fahren sie 1000 Kilometer mehr. Ah, okay, wenn man nicht Zeit hat, aber freuen tut es mich, wenn einer echt eine Gaude hat beim Radfahren und sagt, wo er unterwegs war. Ja.
Nein, nicht falsch verstehen, das war jetzt kein Vorwurf. Ich nehme mir da selber nicht aus, ich fahre ja selber jetzt auch nicht mit dem billigsten Material herum. Was würdet ihr sagen jetzt so die nächsten Jahre, was sind denn die Top 3 Trends in der Branche, die richtig gut ankommen, die ziehen?
Ja, also momentan ist das Gravelbike. Das sieht man jetzt eigentlich ganz stark. Das Gravelbike ist ein Rad, das was für Sportler funktioniert. Und wie wir vorher kurz geredet haben, der Pendler, der was jetzt weiter in die Arbeit pendelt, oder, der ist in der Regel ein Radfahrer, ja. Weil sonst würde er das nicht machen. Oder er wird ein Radfahrer, ja. Deswegen das Gravelbike eignet sich, finde ich, sehr gut für alles. Das kann man ausstatten mit Licht, mit Kotflügel, schaut immer noch cool aus, finde ich. Haben wir gerade vorige Woche richtig was Schönes zusammengebaut. Mit verkabeltem Licht und allen möglichen Kleinigkeiten. Das ist sicher ein Trend, und wo man zuerst unterschätzt hat, das wird bleiben. Und Rennrad ist ganz stark. Also Rennrad, das ist wirklich, seit ich ein Geschäft habe, noch nie so stark gewesen wie momentan. Ja, und das E-Bike ist ja unangetastet natürlich Nummer eins, Umsatz bringen in jedem Geschäft, schätze ich mal. Das ist einfach, das öffnet für so viele Gruppen das Thema Radsport oder Alltagsverkehr und gleicht so Unterschiede aus. Also ich finde einfach, das ist der perfekte Bärchensport, wenn jetzt da die Frau besser benannt ist wie der Mann, kann der Mann ein bisschen mehr Unterstützung dazu schalten oder umgekehrt. Also einfach ein cooles Sportgerät, finde ich, und auch für den Alltag cool. Ja. Wo wir uns schwer tun noch, ist das ganze Lastenrad-Thema. Vielleicht sind wir da im Kleistorf noch falsch. Das haben wir da, aber das merkt man, da ist bei uns nicht so eine Nachfrage, aber ich glaube, da muss man sich einfach ganz gut spezialisieren auch drauf. Das sind wir nicht so stark, aber das könnte auch noch mehr Thema werden. Das, glaube ich, braucht irgendein Format, was nicht so riesig ist, was trotzdem gute Möglichkeiten hat, Zeug zu transportieren oder Kinder zu transportieren, aber noch irgendwie nicht so sperrig. Also wir haben selber Lastenrad da, wo wir mit den Kindern mal umfahren, das braucht relativ viel Platz und da gibt es aber schon ein paar gute Lösungen und ich glaube, das hat auch ein gutes Zukunftsthema.
Ja, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Kommen wir vielleicht zum Schluss noch ein bisschen zu euren eigenen Ambitionen am Radl. Ich fange mit Elisabeth an. Was fährst denn du am liebsten und wie oft bist du am Radl zu finden?
Was fahre ich am liebsten? Also ich muss jetzt sagen, ich komme vom Mountainbiken.
Ja.
Habe aber auch das Rennradfahren lieben gelernt. Lässt sich einfach gut bei uns im Alltag integrieren. Auch für uns vielleicht manchmal ein bisschen aus Pendeln, dass man sagen, wir wechseln uns ab. Wir wohnen ja doch im Birkfeld. Da ganz gut einsetzbar. Und mit den Kindern natürlich auch am E-Bike. Also unser Sohn ist erst 2 Jahre, den muss man noch mitnehmen. Also ich bin sehr gern am Rad. Ich versuche es 2 bis 3 Mal die Woche zu schaffen. Möchte natürlich mehr fahren und wir haben heuer unseren Urlaub ein bisschen so geplant, dass wir es eigentlich hauptsächlich am Rad verbringen.
Okay, Michael?
Würde jetzt eigentlich sagen, gerade momentan ist das Rennrad mein Lieblingsrad. Dieser Vergleichsdorf einfach cool. Also Gleisdorf Rennrad fahren, das ist aufgeleckter Öfer. Du hast die Seitenstraßen, du hast wenig Verkehr, du warst ja letztes Mal bei einer Ausfahrt von uns dabei.
Genau.
Das ist lustig mit Leuten zusammen. In Birkfeld, wenn dann die Zeit kommt, dass es ein bisschen wärmer wird, dann tue ich echt gern Biken, weil bei uns oben ist Biken einfach besser, finde ich. Und da haben wir einfach das Almenland, die Gegend dazu. Und heuer haben wir 2 Events vor. Also einmal fahren wir das Veneto Gravel. Das haben wir vor 2 Jahren gefahren. Das ist so ein Jedermannsrennen von Bassano del Grappa unten ausgehend. Fahren wir da 400 Kilometer am Stück, habe ich der Elisabeth zu Weihnachten geschenkt.
Genau.
Dafür müssen wir ein bisschen trainieren.
Und ein dann, Geschenk mit Aufwand.
Ja, das ist cool.
Ja, das sind die guten Geschenke, da hat man ja ein bisschen eine Vorsätze ja dann und für, nimmt sich die Zeit mehr zum Trainieren.
Für Gräbler ist es wirklich cool, weil es ist fast nur geschottert und es ist eine super geile Gegend, das haben wir vor 2 Jahren gefahren und heuer machen wir es mit einer Übernachtung, dass wir jeweils so ca. 200 Kilometer fahren.
Ah, okay.
Und dann fahren wir noch so von Bormi aus so eine 3-Tages-Extrem-Bergetour. Zum unseren Kollegen und Freund Bürgermeister von Birkfeld zum 50er geschenkt. Und ja, das sind so die Highlights heuer vom Radfahren. Also wir nach dem letzten Jahr, wo wir wenig gefahren sind, weil wir einfach wenig Zeit gehabt haben, sind wir heuer wieder voll motiviert und es macht uns viel Spaß. Ja.
Genau, auch die Ausfahrten am Samstag immer. Schauen auch wir zwar, dass wir eigentlich immer dabei sind. Ich versuche immer ein bisschen so eine Mädelsrunde zusammenzukriegen. Auch das Wochenende, trotz schlechtes Wetter, also das vergangene, haben wir es geschafft. Wir haben 2 Runden gehabt. Der Michael ist mit den Burschen gefahren über die 60 Kilometer und ich habe eine Mädelsrunde gehabt. Zu 5 waren wir und es war echt lustig. Es sind auch manchmal Anfänger dabei und macht einfach so dann voll viel Spaß, wenn man sieht, Kunden kaufen ein Rennrad, sind vielleicht selber noch nicht 5 gefahren und schließen sie uns dann an. Man lernt wieder andere Leute kennen, mit denen man mitfahren kann. Man lernt Runden kennen und genau, also das macht einfach extrem viel Spaß wieder, auch für mich, dass ich dazu wieder mehr Zeit habe und macht auch als Verkaufsleben mit den Kunden da Ausfahrt zu machen, nochmal viel lustiger und spannend. Fall.
Und danach dann ein Kaffee oder ein Glas Bier, perfekt.
Genau. Ja.
Wenn ihr euch einen Spot zum Biken aussuchen könnt in Österreich, wo ist das? Oder in der Steiermark von mir aus?
Also für Mountainbiking?
Du hast gesagt, du kommst vom Mountainbiken, ja? Genau.
Also in der Steiermark, ja, ist Birkfeld eigentlich. Wir haben echt wunderschöne Wege. Man kann gut viel bergauf, bergab fahren. Also man hat einfach alle Möglichkeiten. Es geht nicht nur bergauf und einmal bergab, sondern man kann einfach so ein bisschen dahin fahren. Ich würde einfach für die Steiermark sagen, ist sicher eins von den besseren Gebieten, wenn man gern bergauf tritt.
Und tolerante Waldbesitzer
auch? Es passt.
Du kennst das ja, die Gegend, also wir haben wenig Probleme da oben. Deswegen, was halt cool ist irgendwie bei uns in der Gegend, das ist wenig zum Tragen, zum Heben. Das ist auch für einen E-Biker cool, weil das E-Bike drüber heben macht keinen Spaß. Also wir nutzen das E-Bike ja noch nicht so viel, höchstens mit dem Kleinen. Aber wenn man mit dem E-Bike unterwegs ist, kann man bei uns eben das ganze Almenland jetzt mit dem Windpark, der große Jagl ist cool. Also das kann man gut nutzen. Und ja, natürlich Schladming, wenn wir jetzt da zu zweit unterwegs sein würden, dann ist das ganze Bikepark-Thema immer noch, was wir gern machen.
Nicht mehr lustig,
ein bisschen vorsichtiger, ja, wie noch vor ein paar Jahren. Und sonst Rennradfahren, ja, kann man eigentlich überall gut. Also man muss offen sein, glaube ich, für die neue Strecken.
So ist es. Ich meine, das macht der Komoot eigentlich oft recht einfach. Also auf wir planen Fall, ja, ganz, ja, viel damit und man findet einfach auch in der Umgebung wieder echt extrem lustige Nebenstraßen, wo man super fahren kann. Ob jetzt Bike oder Rennrad oder auch Gravel.
Kommen wir vielleicht ganz abschließend noch kurz zu euren Gruppenausfahrten. Ihr veranstaltet die ja ausgehend von Gleisdorf mit eurem Team. Du hast ja gesagt, ihr habt heuer schon mal die Möglichkeit gehabt, dabei zu sein. Das war echt ziemlich cool. Wird es öfter geben heuer? Was ist da der Plan und wo bekomme ich die Infos, wann ihr fahrt?
Ja, also wir machen das jeden zweiten Samstag. Also der letzte war jetzt der 17., glaube ich, war das, oder? Ah, 16.? Der 17.
17.
Samstag, war der letzte Samstag, genau, wo wir gefahren sind. Also wir haben zum einen einen Newsletter, wo man sich registrieren kann auf unserer Website und über Social Media schickt man die Termine aus. Also eigentlich sollte das jeder zweite Samstag sein, wenn das nicht irgendwie zu einem Feiertag oder so fällt. Und das soll Regelmäßigkeit kriegen, dass wir mehr und mehr Leute da motivieren können.
Genau.
Und, ja, und wir werden dann aber auch mal im Birkfeld was machen, also im Birkfeld eben vielleicht sogar mit dem Bike. Mhm. Bike und E-Bike auch. Ja. Gravel könnte auch gehen. Weil wir immer wieder Kunden, die sagen, hey, ich reize mal da vor euch an Birkfeld, aber wir kennen das nicht.
Ja.
Fahrt mal mit uns dort.
Ja.
Und das werden wir auch probieren, ja.
Okay. Ja, Michael, Elisabeth, gibt es sonst noch irgendwas, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern sagen wollt?
Ja, wenn man kurz gleich mal die Werbetrommel noch läuten darf. Wir haben Hausmesse am 15. und 16. März. Es werden unsere Hersteller vor Ort sein mit Testrädern jeglicher Art, also auch wieder vom Rennrad, Gravel, Bike, E-Bike, alles Mögliche zum Testen, zum Ausprobieren. Unbedingt vorbeikommen, wir hoffen natürlich auf schönes Wetter. Wir werden gutes Outlet haben, natürlich wird dabei sein. Wir werden sonst noch verschiedene Leasingfirmen da haben, die was einfach Informationen für Firmen weitergeben, wie das funktioniert, wie man sich da anmelden kann, was für Vorteile man hat. Wir werden die Bikeschule Beckhol da haben, die werden es für Fragen und Antworten darstellen. Sie werden vielleicht auch ein bisschen Techniktraining vor Ort direkt am Parkplatz geben, wenn da Bedarf wäre. Habe ich irgendwas vergessen?
Nice, also ja, die Hausmesse, dann eben der Workshop ist interessant, glaube ich, genau, mit unseren zwei Mechanikern, wo man ein bisschen was lernen kann und auch diese Möglichkeit, einen Leistungstest zu machen, haben wir. Ja, und
Vorbeikommen,
generell Biken ist cool.
Genau.
Fürs Mindset, also wir tun es wieder viel, Gott sei Dank, frage ich ja, wo wir noch Sachen sortieren haben müssen, das war die Zeit nicht für da, aber jetzt, da merkt man einfach, dass man durchs Rad von wurscht, was für alles ist, ist einfach ein geiler Sport. Und das ist auch, warum wir jeden Tag gerne in die Arbeit gehen, weil es ein cooles Produkt ist. Das ist, was Spaß macht, ja.
Genau, wir merken das, Gott sei Dank, haben unsere ganzen Mitarbeiter. Es fährt wirklich jeder gern Radl. Sind auch alle am Wochenende oder anderen freien Tagen unterwegs. Und das macht es einfach in der Arbeit noch mal lustiger, auch wenn man zusammenfahren geht oder sonst irgendwas.
Ja, perfekt. Das ist ja ein super Schlusswort. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr das Geschäft in Gleisdorf oder in Birkfeld noch nicht kennt, dann schaut mal vorbei oder eben Anfang März zur Hausmesse. Da gibt es sicher viele schöne Sachen zum Sehen. Ich sage nochmal Danke an euch beide, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke eben auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeibleiben. Lasst uns eine positive Bewertung da in der Podcast-App eures Vertrauens. Wie ihr wisst, wir sind überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Hört gerne auch einmal in unsere vergangenen Folgen rein, da ist sicher für jeden was dabei. Aktuelle Informationen rund ums Thema Radfahren bei uns in der Steiermark gibt es immer auch auf steiermark.radmobil.at und natürlich auf Social Media, Facebook, Instagram. Mit einer neuen Folge hören wir uns dann wieder im März. Bis dahin, alles Liebe und gute Fahrt.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.